Halten Sie mal den Arm vors Gesicht und wer sich dann selber eine Backpfeife gegeben hat, der war dann qualifiziert für eine bald durchzuführende Operation.
Warum gibt es denn jetzt zwei verschiedene Beatmungsschulen, Modi? Welcher ist denn jetzt besser? Welchen soll man jetzt verwenden?
Das ist in manchen Teilen so ein bisschen Religion, muss man ehrlicherweise sagen.
In der ersten Stunde sollte die antiinfektive Therapie begonnen werden. Die beginnt in der Regel blind, sprich empirisch, kalkulieren.
Team Timeout, der Anästhesie-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Team Timeout, dem Anästhesie-Podcast. Mein Name ist Lennart Wild, ich bin Assistenzarzt an der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin an der Uniklinik in Bonn. Und mein heutiger Gast ist Thomas Muders, vielleicht dem einen oder anderen schon bekannt aus der Beatmungsfolge und Oberarzt bei uns auf der Intensivstation. Wie gesagt, hauptsächlich kennt er sich gut mit Beatmung aus. Wir wollen heute über ein sehr verwandtes Thema sprechen, nämlich das, was wir bei manchen Patienten tun, wenn wir mit Beatmung nicht mehr weiterkommen, und zwar die ECMO, also die extrakorporale Membranoxygenierung. Das ist so ein bisschen in den Medien gewesen während Covid, wir haben zu wenig ECMO-Pumpen. Wollen wir vielleicht gleich auch mal drüber sprechen, ob das tatsächlich so war. Und da wollen wir uns vor allem konzentrieren auf die VV-ECMO, das ist also venovenöse ECMO, das, was man bei einem Lungenversagen machen würde. Aber wir wollen auch einmal kurz die anderen Formen ansprechen, wann man was macht, wie man das angedeihen lässt, wie man das macht, in welchen Zentren man das machen kann oder machen sollte. Und dann wollen wir vielleicht auch einmal darüber sprechen, bei wem man das nicht machen sollte und warum. Ja, lieber Thomas, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, mit mir hier so eine Folge aufzunehmen, und den Zuhörern ganz viel Spaß beim Zuhören. Und dann lass uns doch direkt mal anfangen. Vielleicht zum Einstieg einmal, wie funktioniert denn eine ECMO? Was müssen wir uns da vorstellen? Was steht da in dem Raum eines ECMO-Patienten? Wie sieht das aus?
Ja, das Kernstück der ECMO ist der Oxygenator, in dem der Gasaustausch stattfindet, und der wird mit Blut durchströmt. Und dafür ist eine Pumpe verantwortlich, und dann pumpt die Pumpe das Blut über eine Kanüle aus dem Patienten, schickt das über den Oxy, da findet der Gasaustausch statt. Und dann geht es über eine weitere Kanüle zurück in den Patienten.
Das heißt, wenn wir uns das plastisch vorstellen, das ist sind zwei überdimensionierte, durchsichtige Gartenschläuche. Der eine kommt vom Patienten, der andere geht zum Patienten. Und dazwischen gibt es ein Gerät. Vielleicht kannst du einmal beschreiben, dass man sich grob vorstellt, wie groß ist das? Füllt das den Raum? Kann man das sich unter den Arm klemmen?
Ja, also tatsächlich hat das früher den Raum gefüllt. Da war das größer als eine Waschmaschine. Und heutzutage sind die Geräte sehr kompakt und auch transportfähig zum größten Teil. Ein großer Schuhkarton, würde ich sagen, ist so das Hauptgerät. Und dann kommt dazu noch eine Heizung, damit das Blut außerhalb des Körpers nicht auskühlt, sondern auf Temperatur gebracht wird. Das macht es dann insgesamt nochmal ein bisschen größer. Kann man auf einem Rollwagen kleinen Wägelchen im Raum hin und her bewegen und auch entsprechend transportieren. Aber es ist deutlich kleiner, als das früher war, und wahrscheinlich auch kleiner, als man sich das vorstellt.
Heizung, können wir ja vielleicht gleich nochmal drauf zurückkommen, auch wenn es so um das Temperaturmanagement geht. Okay, und dann, wir haben diese beiden Schläuche. Ich habe in der Einleitung gesagt, vielleicht wir fokussieren uns auf venovenöse ECMO, aber vielleicht kannst du einmal sagen, was wir grundsätzlich für Möglichkeiten haben. Sind es immer zwei Schläuche, können es auch mehr sein, und wo kommen die her und wo gehen die hin?
Also die beiden Komponenten sind ja Pumpe und Oxygenator, und deswegen sind die beiden Hauptfunktionen, die ersetzt werden durch eine ECMO, quasi eine Herz-Lungen-Maschine, Blutfluss und Gasaustausch. Und deswegen gibt es grob zwei Hauptindikationen. Das eine ist der Ersatz von Herz und Lunge. Dann wird das Blut venös entnommen. Also die Outlet-Kanüle, wie wir das nennen, liegt dann in der großen Vene, in der Regel über die Leiste in der unteren Hohlvene bis zum rechten Vorhof. Und dann wird es arteriell hinter dem Herzen zurückgegeben. Und da kann man dann die Kanüle entweder von peripher, auch über die Femoralarterie, vorschieben in die Aorta, oder zentral, das wird dann operativ eingebracht durch Herzchirurgen. über die Subclavia oder direkt in den Aortenbogen. Also venoarteriell wäre die Flussrichtung des Blutes, wenn man Lunge und Herz als Funktion ersetzen will. Und wenn es nur der Gasaustausch, also nur die Lungenfunktion ist, die man ersetzen möchte, dann wird das Blut venovenös gepumpt. Heißt also, die venöse Kanüle ist vergleichbar in der Position wie bei der VA-ECMO. Aber auch die zurückgebende Kanüle, die Inlet-Kanüle, liegt in der oberen oder unteren Hohlvene, sodass das Blut dann von der ECMO vor dem rechten Herzen zurückgegeben wird. Und die Herzfunktion, die Pumpfunktion wird vom Patienten selber übernommen.
Und dann vielleicht nochmal auf den zweiten Teil der Frage. Sind es immer die zwei Schläuche oder können es auch mehr sein?
Also es sind mindestens zwei, mindestens einer raus und einer rein. Und es gibt dann verschiedenste Konfigurationen, je nachdem, welches technische Problem zu lösen ist, drei, vier oder auch fünf Kanülen. Also das häufigste, was wir als zusätzliche Kanüle benötigen, ist eine zweite Outlet-Kanüle, also den Zufluss zur ECMO. Den müssen wir verbessern in der Situation, weil ja die Pumpe einen Unterdruck aufbaut im venösen System und dann kann es sein, dass die Venen kollabieren, die Füllung nicht ausreichend ist und man keinen ausreichenden Rückfluss aus dem Körper in die ECMO hat. Dann brauchen wir zwei Outlet-Kanülen und die werden dann über ein Y-Stück wieder auf diesen einen Schlauch auf den Oxygenator zusammengeschaltet. Das wäre so die Hauptvariante, wenn wir mehr als zwei Kanülen benötigen.
Nur, dass wir die Propedeutik noch einmal gerade kriegen. Du hast gerade gesagt, zwei Outlet-Kanülen. Jetzt kann man sich ja aber auch vorstellen, die laufen ja in die Pumpe. Also out und in wird quasi vom Patienten betrachtet. Das heißt, wir sagen, es läuft aus dem Patienten in die Pumpe.
Genau.
Und Inlet aus der Pumpe in den Patienten.
Ganz genau.
Inlet. Ja, okay. Jetzt musst du uns noch einmal kurz erklären, du hast gesagt, bis zu fünf. Wie muss ich mir das denn dann vorstellen? Was will ich denn mit fünf Kanülen und wo sollen die dann überhaupt liegen?
Ja, also Minimum ist zwei, eine Outlet, eine Inlet. Das häufigste, was man sonst braucht, sind eben zwei Outlet-Kanülen, wenn der venöse Rückfluss nicht ausreichend ist, um das zu verbessern, weil die Flusswiderstände hängen ja ab von hauptsächlich dem Querschnitt. Und wenn man dann zwei Kanülen nimmt, hat man doppelt so viel Querschnitt, damit den halben Flusswiderstand, dann funktioniert das physikalisch einfach besser. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man die Rückgabe in den Patienten, also Inlet, sowohl venös als auch arteriell durchführt. Wenn man zum Beispiel ein Problem des Gasaustauschs in der Lunge hat, also eine VV-ECMO bräuchte, gleichzeitig aber auch zum Beispiel ein Rechtsherzversagen und dann das Herz zumindest teilweise umgehen muss, dann kann man das kombinieren. Dann hat man also ein Y-Stück, wenn es aus dem Patienten raus in die Pumpe geht, und ein Y-Stück, wenn es aus der Pumpe zurück in den Patienten geht. Ein Teil venös, der vor dem Herzen zurückgegeben wird, ein Teil arteriell, der dann quasi die unzureichende Pumpkraft des Herzens entlastet. Dann hätten wir vier Kanülen.
Und dumm gefragt, warum gebe ich dann nicht einfach alles arteriell zurück?
Weil das Blut, was aus der ECMO in den Patienten zurückgegeben wird, ja nur ein Teil des Herzzeitvolumens ist. Sonst hätte man einen totalen Bypass wie im Herz-OP. Das ist technisch mit einer peripheren ECMO nicht möglich. Also wir haben immer nur einen Teil des Herzzeitvolumens, den wir ersetzen können, was den Fluss angeht und auch was die Gasaustauschleistung angeht. Und dann kann es zu Situationen kommen, wo die Oxygenierungsleistung der Lunge nicht ausreicht, um zum Beispiel das Blut, was ja direkt nach der Aortenklappe in die Koronarien geht, ausreichend zu oxygenieren. Dann hätten wir also eine zentrale Hypoxie, weil die Lungenfunktion nicht ausreicht, und hätten peripher die Perfusion verbessert und die Oxygenierung verbessert mit der ECMO, aber eben nicht zentral, vor allen Dingen am Herzen und am Gehirn.
Jetzt sind wir schon sehr tief in die Physiologie der VA-ECMO eingestiegen. Das hatte ich eigentlich gar nicht vor, aber jetzt sind wir schon einmal da. Das müssen wir, glaube ich, einmal noch richtig deutlich machen, warum es da einen Unterschied gibt. Also das ist ja mit einer der, sagen wir mal, relevantesten Punkte der VA-ECMO-Therapie. Also wir saugen quasi für die VA-ECMO vor dem Herzen und egal, ob wir dann venös oder arteriell zurückgeben, wenn wir das auch, wenn wir es zentral machen, ist es ja fast immer so, außer es liegt, sagen wir mal, ganz früh am Aortenbogen, dass die Koronarien
quasi hinter dem Blutfluss, den wir arteriell geben, abgehen quasi. Mhm. Das heißt, wir sind auch da darauf angewiesen, dass wir ein gewisses, einen gewissen Blutfluss über dem Herzen haben, der die Koronaren versorgt. Das ist richtig.
Genau, und über die Lunge.
Und über die Lunge. Das heißt, da haben wir im Prinzip keine Möglichkeit, Koronarien zu perfundieren, die, sagen wir mal, durch ECMO angereichertes Blut gehen, außer wir machen das, was du eben beschrieben hast. Wir geben venös zurück.
Genau.
Gut. Das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig, dass man sich da vorstellt, so, da ist der Unterschied. Und dann das andere, was man, ich glaube, wenn man das verstanden hat, hat man so grob verstanden, wie sind denn die Flussverhältnisse, weil das ist ja eigentlich das Spannende, wie die sich ändern. Wenn wir uns jetzt den Unterschied vorstellen, zentrale ECMO und periphere ECMO bei der VA-ECMO. Also wir geben entweder im Aortenbogen zurück, sagen wir mal, oder wir geben in der Arteria femoralis oder dann meinetwegen in der Aorta descendens zurück oder abdominelle Aorta. Wo sind da Flussunterschiede und für welche Patienten ist das relevant?
Ja, also am physiologischsten ist die zentrale ECMO, weil die Flussrichtung des Blutes dann der entspricht, wie es auch physiologisch aus dem Herzen kommt. Und im Unterschied dazu hat man bei der peripheren VA-ECMO mit einem Zugang über die Leistenarterie eine komplett umgekehrte Blutflussrichtung. Das heißt also, das Blut, was wir aus der ECMO in die Inlet-Kanüle geben, in den Patienten, das fließt genau entgegengesetzt der Flussrichtung, wie es eigentlich physiologisch vorgesehen ist. Das reicht, um eine zentrale Perfusion aufrechtzuerhalten, zum Beispiel im Rahmen von einer Reanimationssituation oder einer akuten Dekompensation. Das reicht aber nicht, um einen vollständigen Fluss zu ersetzen. Und dann gibt es teilweise sogar Wasserscheidenphänomene. Das heißt also, die beiden Blutströme, der physiologisch gerichtete Blutstrom aus dem Herzen und der von der ECMO in die entgegengesetzte Richtung abgegebene Blutstrom, die stoßen aufeinander und es kommt tatsächlich an dieser Stelle, wo diese beiden Ströme aufeinandertreffen, zu einer Fluss, nicht Umkehr, sondern Auslöschung. Das heißt, an der Stelle haben wir Stase. Und dann kann, je nachdem, wo dieser Punkt sich befindet, kann ein Teil des Körpers gut oxygeniert von der ECMO perfundiert sein und schlecht oxygeniert oder schlecht perfundiert über das Herzen. Und das sieht man dann den Extremitäten an. Und dann gibt es ein sogenanntes Harlekin-Phänomen, dass also die eine Körperhälfte des Patienten rosig und gut durchblutet aussieht und die andere Körperhälfte ist livide und schlecht durchblutet, schlecht oxygeniert. Daher dieser Begriff Harlekin-Phänomen. Und das ist eben relevant, wenn man peripher über die Leiste kanuliert, zum Beispiel in einer Notfallsituation.
Ich glaube, das war jetzt schwer nachzuvollziehen. Ich kann es auch, also war gut erklärt, aber ich glaube, es ist einfach sehr komplex. Wenn man das verstanden hat, dann hat man es, glaube ich, zumindest auf dem basalen Level gut durchstiegen, was eine VA-ECMO ausmacht. Aber ich glaube, das soll uns erstmal reichen. Wir sind da jetzt schon weiter gegangen, als wir eigentlich wollten. Ich finde es immer sehr spannend, das vielleicht dazu. Der Anfangspunkt ist ja immer das, was einen im klinischen Alltag die meisten Diskussionen einbringt. Also welcher Patient kommt für eine ECMO-Therapie in Frage? Unabhängig davon, ob VV oder VA. Was sind für dich denn so die klassischen Indikationen, wo wir das eine oder das andere machen?
Der Ausfall der Herzfunktion oder unzureichende Kreislaufsituation wäre dann eben die Indikation für die VA-ECMO. Und der isolierte Ausfall der Gasaustauschfunktion in der Lunge, also Oxygenierung und CO2-Elimination, entweder kombiniert oder für sich, wäre eine Indikation für eine venovenöse ECMO. Am Ende muss man es aber, glaube ich, von der anderen Richtung denken. Wann würde man keine ECMO mehr machen? Denn letztlich ist es ja so, wenn sich ein Patient im Multiorganversagen befindet, dann wird der ein Kreislaufversagen haben, dann wird der irgendwann eine Oxygenierungs- oder CO2-Eliminationsstörung haben. Und alleine das ist ja kein Grund, das Ganze durch ein Organersatzverfahren zu ersetzen. Denn Ziel ist es ja immer nur, Zeit zu überbrücken, bis das eigentlich reversible Problem behoben ist. Also man muss fragen, welche reversiblen Ursachen haben wir, die man entsprechend therapieren kann. Wenn man die findet als Ursache für das tatsächliche Problem von Kreislauf oder Gasaustausch, dann kann man über ECMO nachdenken. Wenn es keine reversible Ursachen gibt, dann macht es keinen Sinn, im Sterbeprozess zum Beispiel noch vorübergehend das eine oder andere zu implantieren.
Also wer zum Beispiel, ich sag jetzt mal, eine fortgeschrittene kardiale Amyloidose hat, wo es keine Therapiemöglichkeit mehr gibt, dann würden wir nicht an die VA-ECMO nehmen, weil wir, wenn der jetzt nicht Transplant gelistet ist, keinen sinnvollen Therapieweg sehen.
Genau. Wobei du jetzt die eigentliche Indikation in der Situation dann schon genannt hast, das ist Bridge to Transplant. Also es geht entweder darum, Zeit zu schaffen, bis das Grundproblem ausgeheilt ist, oder Zeit zu überbrücken, bis eine Herz- oder Lungentransplantation denkbar ist, wenn das in Frage kommt. Oder die weiteste Indikation ist erstmal Zeit zu schaffen, bis man sich über alles im Klaren ist und eine Entscheidung treffen kann. Also Bridge to Decision wäre dann die dritte große Säule. Wenn man in einer Akutsituation nicht alle Informationen zur Verfügung hat, um final zu entscheiden, dann ist es auch denkbar, dass man erstmal eine ECMO macht, um dann mit entsprechender Zeit und Ruhe alle Informationen zusammenzutragen, um zu entscheiden, wird denn die Therapie fortgesetzt oder möglichenfalls auch beendet. Das wäre also auch ein Therapieziel der ECMO, die Therapie nur vorübergehend bis zur Entscheidung durchzuführen, um sie dann zu beenden.
Wenn man jetzt auf die Häufigkeitsverteilung guckt, was wird so häufiger gemacht? Ist das die VV oder die VA? Und was sind so die Klassiker, die häufigsten Indikationen, die wir so sehen in den beiden Verfahren?
Das kommt, glaube ich, auf die Klinik an, auf die man guckt. In der Herzchirurgie und in der Kardiologie ist die VA-ECMO zum Ersatz von Herz- und Lungenfunktionen das häufigste. Bei uns im Bereich der operativen Intensivmedizin ist es die VV-ECMO, vor allen Dingen aufgrund von akuten Lungenversagen im Rahmen eines ARDS.
Vielleicht können wir da noch mal so ein bisschen tiefer einsteigen, was wir so machen, weil ich das immer wieder, okay, man sieht die mit der schweren Pneumonie, die ein ARDS entwickeln und dann im fulminanten Lungenversagen sind. Ohne da jetzt die Zahlen zu kennen, wäre das auch mein Gefühl gewesen, dass das die häufigsten sind. Und dann gibt es aber immer wieder so, ich sag mal, Kolibris, wo man sich denkt, ah ja, stimmt, das macht ja Sinn. Also zum Beispiel der therapierefraktäre Status Asthmaticus oder die Atemwegsverletzung. Was sind da so die Dinge, wo du sagen würdest, das sieht man ab und zu, aber da sollte man als jemand, der da vielleicht einen Patienten sieht und gar nicht selber die Möglichkeit hat, eine ECMO zu machen, da vielleicht dran denken, den auch an ECMO-Zentrum oder in einem ECMO-Zentrum vorzustellen?
Ja, das sind Situationen, in denen der Ausfall der Lungenfunktion vorübergehend ist und natürlich das akut relevanteste, bedrohlichste, wo man aber durch eine ECMO-Therapie und entsprechende Zeit, die man dadurch erstmal schafft, vielleicht andere Therapieoptionen noch erwägen kann. Also da wäre das Typische eben der Traumapatient, der unter anderem eben auch ein Thoraxtrauma und eine Lungenkontusion hat, deswegen als eine der kritischsten Verletzungen oder Funktionseinschränkungen eine schwere Gasaustauschstörung, der würde akut versterben in den nächsten Minuten, Stunden, wenn man das jetzt nicht über eine ECMO ersetzt. Hat dann aber natürlich noch andere Probleme, die man angehen muss, die man aber erst angehen kann, wenn man in der Akutsituation durch die ECMO-Therapie die Situation stabilisiert hat. Beim Trauma dann entsprechend die Knochenverletzungen oder intraabdominellen Verletzungen.
Dann habe ich mir zwei Beispiele überlegt, wo man das vielleicht nochmal so ein bisschen konkretisieren kann. Ich würde die einfach mal beide vorlesen und dann vielleicht unseren Zuhörern auch kurz die Gelegenheit geben, sich selbst zu überlegen, wo eine ECMO sinnvoll sein könnte und wo nicht. Ich fange einfach mit dem ersten an. Das eine ist ein junger Mann, Student, 25 Jahre jung, ist EMA-Patient, also Erwachsener mit angeborenem Herzfehler. Und der wurde in der Häuslichkeit reanimiert, BMI 26. Das Geschehen war so, er ist nicht zur Vorlesung erschienen, seine Freunde haben einen Rettungsdienst gerufen, Feuerwehr macht die Tür zu Hause auf und dann kommt der Rettungsdienst in die Wohnung, stellt keine sicheren Todeszeichen fest und man beginnt eine Reanimation. Der initiale Rhythmus ist eine Asystolie. Es gibt nie einen Return of Spontaneous Circulation, also nie ein ROSC, und das Team vor Ort entscheidet sich, den Patienten unter Reanimation in die Klinik zu transportieren. Dann kommt der Patient bei uns ins Notfallzentrum unter Reanimation, zu dem Zeitpunkt 50 Minuten reanimiert, ist endotracheal intubiert und die Reanimation ist bisher nach Leitlinie gelaufen, also soweit erstmal alles okay, was die, sagen wir mal, Reanimationsdurchführung angeht. Und dann macht man initial die BGA im INZ. Der Patient hat einen pH von 6,5, ein Kalium von 9 und ein Laktat von 12, jetzt mal als die relevantesten Parameter. Und da stellt man sich dann eben spätestens im INZ die Frage, das können wir vielleicht auch nochmal gleich besprechen, wann man da vielleicht an ECMO denken sollte und wann nicht. Also damit meine ich, ob der Notarzt den als ECPR anmelden sollte oder wie auch immer. Aber das soll es mal zum ersten Fall gewesen sein. Dann der zweite wäre ein Anruf aus dem Krankenhaus, ich sage jetzt einfach mal Asbach. Die rufen hier an und sagen, sie haben einen 59 Jahre alten Patient, BMI ist 48, den haben sie seit 2 Tagen intubiert. Der hat eine bekannte COPD und die ist jetzt infektexazerbiert. Er hat ein Dreigefäß-KHK, Diabetes mellitus Typ 2 und jetzt bei denen auf der Intensivstation pH von 6,8, ein arterielles CO2 von 120 mm Hg und wird aktuell 40/10 beatmet, also mit einer sehr hohen Druckunterstützung, einer hohen Atemfrequenz von 20 und einem Inspirations-Expirationsverhältnis von 1:1. Hat auch ein erhöhtes Laktat von 9, liegt aktuell schon auf dem Bauch. Man hat keine Verbesserung gesehen und auch die Kollegen haben bisher eigentlich einen guten Job gemacht, eine Exazerbationstherapie für die COPD nach Leitlinie. Und bisher zumindest, sagen die Angehörigen, war der Patient zu Hause einigermaßen fit, hatte keinen Heimsauerstoff. Also der war jetzt, sagen wir mal, nicht ganz schwer krank, bevor er in die Klinik gekommen ist. Okay, was würdest du spontan sagen?
Also ich hätte zu beiden eine spontane Idee.
Ja.
Bei dem ersten Patienten klingt es natürlich verlockend, in Anführungszeichen, junger Mann, 25 Jahre, Student, dass man alle Optionen in Betracht zieht, inklusive einer ECPR mittels ECMO. Es gibt aber ganz klare Kontraindikationen gegen die Einleitung einer ECPR in der Situation. Bei dem zweiten Patienten hat man eben einen älteren, morbiden, vorerkrankten Patienten vor Augen, wo man sich dann die Frage stellen muss, wo bringt man den hin? Denn ECMO-Therapie ist dann ja nicht alles, sondern dann kommt ja noch ein längerer Weg auf den zu. Und trotzdem sehe ich bei dem jetzt erstmal keine Kontraindikationen gegen eine ECMO-Therapie, sondern würde das auf den ersten Blick als Therapieoption ins Auge fassen.
Du hast jetzt gesagt, für den ersten Patienten gibt es eine klare Kontraindikation. Was wären die für die ECPR in diesem Fall?
Ja, es gibt so ein paar Eckpunkte, die man auch immer wieder abfragen muss in der Situation. Auch wenn das natürlich emotional, gerade bei einem jungen Patienten, besonders stressig ist, lohnt es sich, das einfach auf einer Liste zu haben und abzuhaken. Das eine ist der beobachtete Kreislaufstillstand. Also immer unter der Vorstellung, dass jede Zeit, die ohne eine adäquate Reanimation und entsprechende Perfusion des Gehirns vergeht, am Ende zu einem schlechteren Outcome führt. Und da weiß man einfach, dass die Patienten, die beobachtet umfallen mit einem akuten kardialen Ereignis zum Beispiel und dann sofort reanimiert werden, die haben eine gute Option, nachher ohne Schaden auch aus so einer ECMO-Therapie rauszukommen, wohingegen die, die unbeobachtet gefunden werden, ganz schlechte Prognosen diesbezüglich haben. Also das wäre der erste Punkt, der dagegen spricht. dann ist es der initiale Rhythmus, der festgestellt wurde, in dem Fall hier Asystolie. Auch das spricht dafür, dass die Zeit des Kreislaufstillstandes schon relevant zu lang war. Und deswegen ist eigentlich das Vorhandensein eines schockbaren Tachykardenrhythmuses, also Vorflimmern oder Kammerflimmern oder eine ventrikuläre Tachykardie, ist eigentlich die klassische Indikation für eine ECMO-Therapie zur ECPA. Dann ist es die BGA. Ein pH von 6,5 ist weit unter dem, wo man so die Grenze ziehen würde. Das wäre 6,9. Und man weiß einfach, dass in einer Situation, wo der pH deutlich unter 7 ist, wie in diesem Fall, auch die Dauer des Kreislaufstillstandes zu lange ist, um da ein günstiges Outcome zu erwarten. Kalium 9, das ist so ein bisschen gemein, und Laktat 12, das sind so grenzwertige Bereiche. Ne? Da kann man sagen, okay, das muss schon ein fortgeschrittener Zellzerfall und eine fortgeschrittene anaerobe Stoffwechselsituation gewesen sein. Wäre aber in der Größenordnung zumindest keine klare Kontraindikation, könnte man diskutieren.
Vielleicht kannst du noch einmal kurz erklären den Zusammenhang zwischen Kreislaufstillstand und sinkendem pH und du hast jetzt gesagt Zellzerfall und hohem Kalium. Vielleicht können wir das noch einmal kurz ein bisschen erklären, wie das zustande kommt.
Ja, also letztlich ist es ja so, dass wenn ein Kreislaufstillstand vorliegt und die Zelloxygenierung nicht mehr funktioniert, dann wird anaerober Stoffwechsel stattfinden, dann entsteht am Ende Laktat als Ergebnis dieses anaeroben Stoffwechsels. Also je länger die Schocksituation oder Kreislaufsituation, also auf jeden Fall periphere Minderperfusion und Hypoxie, umso höher ist das Laktat. Und das Kalium ist ja normalerweise intrazellulär. Und wenn es im Serum ansteigt auf ja, bis zu zweistellige Werte, dann bedeutet das einfach, dass Zellen untergegangen sind. Und Zellen gehen dann unter, wenn sie im Rahmen der Hypoxie eben ihre Membranstabilität nicht mehr aufrechterhalten können. Und dann ist es auch eine lineare Beziehung. Je länger, umso mehr Zellen gehen in Autolyse und umso höher ist das Kalium. Also es sind letztlich Indikatoren für die Zeit, die vergangen ist.
Okay, das heißt, der Patient letztendlich war in dem Moment, wo die Reanimation begonnen wird, schon verloren. Ja, also da ist es einfach mutmaßlich zu spät, der lag zu lange zu Hause. Da haben wir kein sinnvolles Therapieziel mehr. Und ich habe das natürlich provokant gewählt, aber das ist halt ja genau dieses Ding, der ist halt 25 Jahre und es gibt aber ja trotzdem keine sinnvolle Indikation. Ich glaube, das muss man sich immer wieder, auch wenn es hart ist, irgendwie, nur wenn man die Möglichkeit hat, heißt es nicht, dass man es machen muss, nur weil der Patient jung ist.
Ja.
Okay, und dann der zweite, du hast jetzt gesagt, was hast du eben gesagt, in fortgeschrittenem Alter, da hatte ich hier auch schon Gäste, die hätten sich jetzt gewehrt bei 59 Jahren, aber was denkst du bei dem?
Ja, Grunderkrankung COPD ist ja eine Erkrankung, die chronisch fortschreitet, deswegen gibt es entsprechende Stadieneinteilungen und da ist es auch so, dass mit zunehmender Krankheitsschwere und auch mit der Häufigkeit der Exazerbationen am Ende das Outcome schlechter wird. Also der Patient, der mehrfach jährlich exazerbiert auf der Intensivstation landet, der ist am Ende des Krankheitsweges angelangt. Und deswegen stellt sich dann immer die Frage, gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel mit einer ECMO-Therapie die Akutsituation so zu überstehen, dass der Patient am Ende wieder in eine Situation gebracht wird, in der er ohne Intensivtherapie leben kann. Und dann ist es gerade bei der COPD die Sauerstoffheimpflichtigkeit, die so ein Marker dafür ist, dass alle anderen Kompensationsmöglichkeiten ausgereizt sind. Und was noch ein Kriterium wäre in der Bildgebung, also im CT, nachweisbare fortgeschrittene Fibrosierung der Lunge, also eine Lungengerüstzerstörung, wo wir am Ende dann die ausgefallene Struktur auch nicht mehr zurückbringen können. Ja, das wären so die Punkte, wo man kritisch sein muss. Ansonsten ist es eigentlich eine sehr dankbare Indikation, weil das Grundproblem ja eine Infektexazerbation ist, die in der Regel gut therapierbar ist. Und wenn dann der Gasaustausch, Hyperkapnie oder Hypoxie das Limitierende sind, dann kann man das vorübergehend ersetzen, in der Hoffnung, dass sich das Grundproblem löst.
Wo wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist eher, also bei der VA-ECMO, sowohl wie bei der VV-ECMO so ein bisschen schwierig. Wann ist denn jemand krank genug für eine ECMO-Therapie? Also vielleicht fangen wir bei der VV an, für jetzt hier diesen Patienten. Der hat jetzt ein pH von 6,8 und ein CO2 von 120, ist 40 zu 10 beatmet. Würdest du sagen, der ist krank genug für die VV-ECMO, oder würdest du sagen, das sollte man konservativ probieren?
Nee, der ist krank genug. Also da sind die Grenzen von dem, was man tolerieren würde, gerade was Hyperkapnie und respiratorische Azidose angeht, weit überschritten. Also ein normaler CO2-Partialdruck ist 45. Im 50er, 60er Bereich lässt sich das alles sehr gut tolerieren, solange es pH kompensiert ist. Und da wäre eine Grenze beim pH-Wert von etwa 7,15, wo es kritisch wird, auch was die Organfunktionen angeht. Und im Bereich von 7,15 bis 7,25, das sind so die pH-Werte, wo wir ernsthaft erwägen, dass wir die CO2-Elimination ersetzen. Dann gibt es natürlich immer noch die Frage, ist denn die maschinelle Beatmung optimiert und ausreichend ausgereizt, um das Ganze konservativ zu therapieren? Und dann gibt es dabei natürlich Grenzen der lungenprotektiven Beatmung, die diesbezüglich vorgegeben sind. Und da wäre hier in dem Fall eine Druckamplitude von, also ein Driving Pressure von 30 Millibar, auch das Doppelte von dem, was man so als Grenze für lungenprotektiv ansieht. Also wir haben hier sowohl den Gasaustausch mehr als dekompensiert, als auch die Kompensationsmöglichkeiten über die Beatmung mehr als ausgereizt.
Das heißt, das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, wäre der Sauerstoffpartialdruck. Wenn wir sagen, unter lungenprotektiver oder sagen wir semi-lungenprotektiver Beatmung und 100% FiO2, welchen Sauerstoffpartialdruck möchtest du sehen, dass du sagst, der kann konservativ bleiben?
Das kommt drauf an. Also auf die Erkrankungssituation, den Zeitpunkt, da ist auch die Dynamik ein bisschen entscheidend. Am Ende geht es ja darum, dass das Sauerstoffangebot, also die DO2, groß genug ist. Und da kann man mit entsprechendem Herzzeitvolumen auch kompensieren. Das heißt also, eine Sättigung von 85 zum Beispiel Prozent in der arteriellen BGA kann lange kompensiert und ausgehalten werden, ohne dass akut der Patient aufgrund der Hypoxie verstirbt. Prinzipiell muss man aber eben schauen, ist das jetzt gerade ein schlechter Zeitpunkt, zum Beispiel unmittelbar nach der Intubation, und man hat noch Möglichkeiten der konservativen Therapie, dann wartet man und schaut, ob es dadurch zu einer Verbesserung kommt. Oder ist das jetzt schon Tag 2, 3, 4 nach Intubation und die Situation wird immer schlechter und jetzt ist man bei einem PO2 von 60 angelangt oder bei einer PF-Ratio von 60 wäre es dann ja, wenn man mit 100% beatmet. Das sind unterschiedliche Situationen.
Jetzt hast du gesagt, konservative Therapie noch möglich. Ich glaube, das führt jetzt auch zu weit, aber da wäre jetzt, wenn wir sagen, okay, der hat eine Pneumonie oder ein ARDS, dass man mal versucht hat, den auf den Bauch zu drehen, das war jetzt hier schon passiert. Aber was ist denn das Problem, warum man so zurückhaltend sein möchte, dass man sagt, okay, es gibt vielleicht Patienten, die sind schwer krank, aber die sind noch nicht krank genug für diese Therapie. Was ist denn das Risiko, wenn wir sagen, wir nehmen jemanden an ein extrakorporales Verfahren?
Naja, es ist, wie der Name schon sagt, ein extrakorporales Verfahren. Es ist mit entsprechenden Risiken und Komplikationen verbunden. Es ist invasiv. Ich brauche 2 große Gefäßzugänge. Alleine das birgt Risiken. Im Rahmen der Kanülierung kann es zu Gefäßverletzungen, zu hämorrhagischen Schock kommen. Man kann was gar nicht so selten ist, auch mit dem Draht, den man während der Anlage, während des Seldinger-Verfahrens verwendet, Gefäßdissektionen oder Perforationen im Bereich des Herzens erzeugen, dann hat man natürlich die Problematik der Gerinnungsaktivierung oder Störung, die durch diese extrakorporalen Verfahren entstehen. Das Blut fließt ja über Fremdoberflächen. Das macht immer Inflammation und Gerinnungsaktivierung, sowohl prokoagulatorisch als auch antikoagulatorisch. Heißt also, man muss den Patienten mit einer Antikoagulation behandeln. Gleichzeitig hat man das Problem, dass die Gerinnung so beeinträchtigt sein kann, dass es auch regelmäßig zu Blutungskomplikationen kommt im Bereich der Schleimhäute, im Bereich der Lunge und eben ganz relevant im Bereich des Gehirns. Also Hirnblutungen sind eine der großen tödlichen Komplikationen unter ECMO-Therapie und das alles muss man im Blick behalten als am Ende Risiko-Nutzen-Abwägung.
Dann vielleicht noch einmal zur VA-ECMO, wenn wir sagen, wir wollen die Herzfunktion ersetzen. Vielleicht kannst du da noch einmal kurz sagen, wie schlecht sollte die Herzfunktion sein, dass du sagst, wir haben ein behebbares Problem, ja, zum Beispiel einen ischämischen Myokardinfarkt und wir können dem Patienten aber jetzt so nicht der Intervention zuführen, die er halt eben braucht, wenn es die Bypass-Operation ist zum Beispiel. Und was wäre auf der anderen Seite die Indikation zu sagen, wir können es peripher machen und welcher Patient brauchte die zentrale ECMO?
Also bezüglich der Indikation, wie schlecht muss der Patient sein, wie krank muss der Patient sein? Das machen wir abhängig von verschiedenen Messwerten, Parametern, die wir erheben. Das eine wäre zum Beispiel eine invasive Herzzeitvolumenmessung und vor allen Dingen auch die Beeinflussbarkeit durch Katecholamintherapie, also hier auch wieder die konservative Therapie, die ausgeschöpft sein muss. Wenn jetzt zum Beispiel der Herzindex dauerhaft unter 2 Liter pro Minute pro Quadratmeter Körperoberfläche wäre, unter einer maximal ausgereizten Katecholamintherapie mit Inotropikern, mit Phosphodiesterase-Inhibitoren und einer Blutdruckstabilisierung mit Vasopressoren, dann wäre das ein Grund zu sagen, der Patient braucht mehr als das, dann nämlich eine extrakorporale Unterstützung. Das andere ist wieder das Laktat als Zeichen der unzureichenden peripheren Perfusion und Oxygenierung, also als Schockmarker. Und dann ist es natürlich auch die zugrunde liegende Ursache, also eine myokardiale Ischämie wäre was dann eben akut zu einer Verschlechterung führt und dann die Indikation zur ECMO bedingt oder auch gar nicht so selten eine Myokarditis oder eine Myokardie im Rahmen einer Sepsis. Das wären akut auftretende Erkrankungen des Herzens, die eine Schocksituation bedingen, die man konservativ dann nicht mehr ausreichend behandeln kann.
Und bei welchen Patienten würdest du sagen, da reicht die Periphere und bei welchen würdest du sagen, da reicht die nicht oder ist vielleicht sogar kontraproduktiv, die periphere VA-ECMO?
Also die periphere VA-ECMO ist prinzipiell erstmal eine Notfallmaßnahme. Wenn man jetzt nicht gerade im Herz-OP ist und zentral eine ECMO kanülieren kann auf den Aortenbogen oder auf die Arteria subclavia, dann ist die periphere Anlage die Notfallmaßnahme und man würde dann zweizeitig zum Beispiel in den OP fahren und den Patienten umkanülieren. Es reicht für eine Stabilisierung zum Beispiel zum Transport, wenn man einen Patienten in einem externen Krankenhaus vorgestellt bekommt, der dort mit Myokardinfarkt, mit Myokarditis im kardiogenen Schock liegt, um den Patienten dann vor Ort zu kanülieren, zu stabilisieren und dann zum Beispiel ins Herzzentrum zu transportieren. Schwierig wird es mit der peripheren VA-ECMO vor allen Dingen bei einer Aortenklappeninsuffizienz, weil natürlich dieser retrograde Blutstrom, den wir erzeugen, dann dazu führt, dass das Herz balloniert und dann entsprechend die Grundproblematik noch schlimmer wird. Das sind also Situationen, wo man sich das gut überlegen muss, ob man jetzt vorübergehend den Patienten über eine VA-ECMO peripher kanuliert stabilisieren kann oder ob man das Problem schlimmer macht.
Würdest du sagen, es gibt Unterschiede zwischen dem primär versagenden rechten oder primär versagenden linken Ventrikel?
Ja, da gibt es auch Unterschiede, guter Punkt. Wenn der linke Ventrikel noch gut ist, dann kommt der auch mit diesem, sag ich mal, Gegenstrom durch die ECMO besser zurecht, kann noch einen eigenen Auswurf generieren und so wie wir das eben gesagt haben, für eine Myokardperfusion über die Koronarien sorgen zum Beispiel. Und der Vorteil wäre dann, dass bei einem dekompensierten rechten Ventrikel dieser akut entlastet ist und rekompensieren kann. Also das wäre eine gute Indikation für eine periphere VA-ECMO vorübergehend. Und der dekompensierte linke Ventrikel, der hat dann natürlich das Problem, dass man mit dem gegenläufig gerichteten Strom über die periphere VA-ECMO die Nachlast erhöht und das Grundproblem eigentlich erstmal verstärkt. Und dann muss man entweder auf eine zentrale Kanülierung wechseln und oder noch einen, zum Beispiel, das wäre die fünfte Kanüle, die wir eben noch nicht besprochen haben, einen Linksvent einbauen. Also man muss gegebenenfalls in verschiedenen Situationen das dekompensierte, ballonierte linke Herz so entlasten, dass da keine Stase von Blut entsteht, denn sonst gerinnt das Blut und von da aus ist dann der Weg in die zerebrale oder intestinale Strombahn oder ins Bein nicht weit und dann hat man die thromboembolischen Komplikationen.
Das sind ja auch ehrlicherweise Situationen, wo es sehr darauf ankommt, in welchem Krankenhaus man ist. Also es gibt ja auch, je nachdem von welcher Fachabteilung man hier seine ECMO bekommt, kann es ja auch sein, dass zum Beispiel die Kardiologen eher eine Impeller noch dazu nehmen würden, während wir das, also ich habe es ewig nicht mehr gesehen, also länger.
Ja, kommt auf die zuweisende Klinik an, das stimmt.
Genau, also ich meine, das ist ja auch, zumindest korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber so ein bisschen ein Raum mit sehr schmaler Evidenz, weil es irgendwie sehr wenig gut kontrollierte Studien dazu gibt.
Ja, weil die Variabilität doch sehr hoch ist und klingt immer so dahergesagt, aber es kommt natürlich auf den individuellen Patienten an. Und die Erfahrungswerte sind auch unterschiedlich in den verschiedenen Häusern und Kliniken. Und von daher ist die Herangehensweise auch eine andere. Und auch wenn man jetzt jemanden aus einem anderen ECMO-Zentrum befragt, wird der technische Details wahrscheinlich auch anders beantworten, weil man es anders gewohnt ist und unterschiedliche Erfahrungen gemacht hat. Und da ist sehr viel erfahrungsbasierte Entscheidung im Spiel und die knallharte Evidenz nach Leitlinie ist tatsächlich sehr, sehr dünn.
Ja. Du hast gerade schon gesagt, ein anderes ECMO-Zentrum. Ich glaube, das müssen wir noch einmal erklären, weil gerade wir, also als Anästhesiologie mit ADS-Zentrum und hauptsächlich VV-ECMOs, mal abgesehen von den herzchirurgischen, kriegen ja die meisten VV-ECMOs nicht aus dem Haus.
Ja.
Vielleicht kannst du einmal kurz den Ablauf erklären, wie ist das jetzt, also wie ist das organisiert, generell so ein Zentrum, wer weiß dazu und wie funktioniert das?
Also viele Patienten werden zugewiesen aus peripheren Krankenhäusern, die sich dann an uns wenden über eine Hotline, die wir rund um die Uhr besetzt haben. Kann man also entsprechend auf der Homepage erfahren und dann kann man anrufen. Es gibt einen Fragebogen, auf dem strukturiert krankheitsbezogene Fakten abgefragt werden, um Indikationen, Kontraindikationen abzuklären. Das kann man faxen, das wird demnächst auch elektronisch funktionieren als Online-Plattform. Letztlich muss dann entschieden werden, ist das ein Patient, der im peripheren Krankenhaus konservativ weitertherapiert werden kann oder ob der die Indikation zur ECMO-Therapie erfüllt oder ob es Kontraindikationen gibt und der Patient dann eben im peripheren Krankenhaus so lange weitertherapiert werden muss, bis da die Grenzen erreicht sind und man eben eine ECMO-Therapie ausgeschlossen hat. Oder es gibt auch Situationen, wo wir zuwarten und dann, das ist eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, die häufigste Situation, einen gewissen Zeitraum vereinbaren, in dem man wieder Kontakt aufnimmt. Es werden verschiedene Therapieoptionen noch durchgesprochen, ob das jetzt Lagerungstherapie ist, die Drainage von Pleuraergüssen oder die Optimierung der Beatmungseinstellungen. Und dann wird im Verlauf neu beurteilt, ob eine Indikation zur ECMO-Therapie besteht. Wenn dann diese Entscheidung getroffen ist, dann wird unser ECMO-Team aktiviert. Das ist also bestehend aus einem Intensivmediziner, Intensivmedizinerin aus der Oberarztriege unserer Klinik und einer speziell weitergebildeten Intensivfachpflegekraft. Und dieses Team ist 24/7 verfügbar, wird dann aktiviert und wird dann mit einem RTW, mit dem entsprechenden Equipment oder luftgebunden, wenn es weiter weg ist, mit einem Rettungshubschrauber zum zuweisenden Krankenhaus gebracht. Und dann wird vor Ort nochmal die Indikationsstellung überprüft und dann erfolgt in der Regel die ECMO-Anlage durch das ECMO-Team vor Ort im peripheren Krankenhaus, um auch eine gewisse ausreichende Transportstabilität herzustellen. Dann wird der Patient unter ECMO-Therapie zu uns ins ECMO-Zentrum gebracht und dann entsprechend weiter behandelt.
Die weitere Behandlung. Wir haben ja bisher gar nicht so viel darüber gesprochen, was sich dann eigentlich ändert. Also wir haben ja schon gesagt, okay, die ECMO ist an sich keine Behandlung. Es ist keine kausale Therapie für irgendeine Erkrankung, sondern wir bridgen, bis die Erkrankung, die den Patienten an die ECMO gebracht hat, besser wird, therapiert ist, bis jemand ein Organ bekommen kann, was auch immer. Vielleicht könntest du einmal kurz erläutern, was ist der Unterschied? In dem Einzimmer bei uns liegt ein Patient, der hat ein ADS, hat keine ECMO, und daneben liegt der Patient, der hat auch ein ADS, ist ein bisschen kränker, hat deswegen eine ECMO. Was unterscheidet die beiden Patienten?
Fangen wir mit dem Patienten ohne ECMO an. Der wird entweder keine ECMO brauchen, weil ja die Indikationen noch nicht erfüllt sind, oder er hat Kontraindikationen gegen die ECMO-Therapie, dann wird er keine bekommen. Heißt also, wir müssen die klassische Beatmungstherapie maximal ausreizen bis an die Grenzen der Lungenprotektivität oder möglicherweise auch darüber hinaus, wenn wir ausgeschlossen haben, dass der Patient ein ECMO bekommt. Und bei dem Patienten, der an der ECMO ist, wird man die Invasivität der Beatmung maximal reduzieren, um den Heilungsfortschritt der Lunge nicht weiter durch die Beatmungstherapie zu behindern. Das heißt also, wir würden die Druckamplitude weitestgehend reduzieren, zum Beispiel auf 6 Millibar Minimum. Wir würden den Piep eher anheben, also auf einem hohen Druckniveau mit einer kleinen Druckamplitude beatmen. Die Frequenz wird so angepasst, dass sie vor allen Dingen einen hohen Mitteldruck erzeugt, also lange Inspirationszeit, kurze Expirationszeit beim hypoxischen Lungenversagen. Bei unserem Patienten hier mit der COPD, der eher obstruktiv sein wird und eine CO2-Eliminationsproblematik hat, da wird man die Expirationszeit so lange verlängern, bis die Expiration vollständig ist. Und das kann auch mal 4, 5, 6 Sekunden sein. Wäre also eine Beatmungseinstellung, die man ohne ECMO-Therapie so gar nicht durchführen würde. Also Reduktion der Invasivität und Anpassung an die Pathophysiologie der Atemmechanik und des Gasaustauschs. Das wären so die Hauptunterschiede.
Das heißt, wenn man sich nochmal aus unserer Beatmungsfolge, die hoffentlich alle gehört haben, nochmal den Luftballon vorstellt, wir würden den Luftballon aufpusten auf ein relativ gut gefülltes Niveau und dann relativ wenig hin und her ventilieren.
Genau, offen halten und die zyklischen Dehnungseffekte minimieren. Ja.
Okay. Warum das gut ist, führt, glaube ich, hier an der Stelle ein bisschen zu weit. Das andere, was wir uns dann vielleicht noch einmal anschauen müssen, wir haben ja im Wesentlichen zwei Dinge, die wir an der ECMO einstellen können. Das eine ist der Blutfluss, der ja auch, sagen wir mal, indirekt entsteht über eine Einstellung. Wir stellen ja nicht an unseren Geräten zumindest ein, Blutfluss 4 Liter. Und das andere ist der Gasfluss. Vielleicht kannst du das beides einmal erläutern, was das für Konsequenzen hat, die verschiedenen Zielgrößen und wo wir die haben wollen.
Ja, an der Stelle muss man, glaube ich, nochmal einen Schritt zurückgehen und vielleicht sich überlegen, wie ist denn so ein Oxygenator überhaupt aufgebaut? Was passiert da? Letztlich wollen wir das Blut in Kontakt bringen mit dem Gasfluss, um einen Gasaustausch zu erzeugen, so wie wir das in der Lunge auch machen. Wir haben eine Grenzmembran, die ist durchlässig für Gase und die ist wasserdicht quasi. Und dann kommt es zum Kontakt zwischen Blut und Gas und Sauerstoff tritt ins Blut über und CO2 tritt aus dem Blut ins Gas, in den Gasfluss über und wird eliminiert. Und das Ganze ist so aufgebaut, dass man eine Vielzahl von kleinen Kapillaren hat mit einem Durchmesser von ungefähr 0,2 Millimeter, also 200 Mikrometer. Das sind viele 10.000 Kapillare, die dann aneinander geschichtet und auch im 90-Grad-Winkel gegeneinander ausgerichtet sind. in so einem Oxygenator. Der klassische Oxygenator ist entweder quadratisch aufgebaut, dann ist das eben geschichtet und in Winkeln gegeneinander ausgerichtet, die Kapillaren. Oder es ist rund, dann sind die parallel ausgerichtet, wie so eine Trommel, so eine kleine. Und durch diese Kapillaren fließt ein Gasfluss. Und der besteht entweder aus Druckluft oder Sauerstoff mit einem entsprechenden Gemisch, sodass man auf eine inspiratorische Sauerstofffraktion kommt, die man mischen und einstellen kann am Gasmischer. Und diese Kapillaren, die gasdurchströmt sind, die werden umspült vom Blut, was quasi im Gehäuse des Oxygenators um diese Ansammlung von Kapillaren herumfließt. Und dann kommt es zum Gasaustausch und die Effektivität für die CO2-Elimination und für die Sauerstoffaufnahme, die hängt eben von verschiedenen Kenngrößen, physikalischen Kenngrößen des Oxygenators und des Gesamtsystems ab. Und da muss man unterscheiden zwischen Oxygenierung. Für die Oxygenierung ist entscheidend, dass pro Zeit möglichst viel Blut in Kontakt mit dem Gasfluss kommt. Also der Blutfluss durch den Oxygenator, also durch das gesamte ECMO-System, der ist maßgeblich relevant für die Menge an aufnehmbarem Sauerstoff. Also wenn wir den Blutfluss verändern wollen, dann hat das die Ursache darin, dass wir die Oxygenierungsleistung beeinflussen wollen. Also steigern wir den Blutfluss, dann können wir mehr Blut oxygenieren reduzieren wir den Blutfluss, dann ist der Effekt geringer. Bei der CO2-Elimination, da ist es ganz anders. Es reicht eine geringe Menge an Blutfluss, um das komplette CO2, was wir so pro Minute produzieren, zu eliminieren. Das ist rechnerisch sogar nur ein halber Liter pro Minute, den wir da brauchen. Und ausschlaggebend ist die Menge an Gasfluss, die wir durch das System schicken. Je mehr Gasfluss, umso größer ist eben die CO2-Elimination pro Zeit. Also haben wir zwei Komponenten, Blutfluss für die Oxygenierung, Gasfluss für die CO2-Elimination. Und dementsprechend stellen wir das am Gerät dann ein, je nachdem, was wir in welche Richtung behandeln wollen.
Ich habe noch was unterschlagen. Wir können ja auch noch die FiO2 einstellen.
Ja, ist richtig. Das ist auch so eine Glaubensfrage, die auch in unterschiedlichen Zentren unterschiedlich gehandhabt wird. Es gibt die Möglichkeit, wie bei uns, dass man den Gasfluss mischt, also Druckluft mit 21% Sauerstoff und Sauerstoff, reinen Sauerstoff, sodass wir die FiO2 zwischen 21 und 100% variieren können. Es gibt andere Zentren, die benutzen immer eine FiO2 von 1,0, also 100% Sauerstoff und mischen nicht. Was da jetzt besser oder schlechter ist, da kann man, glaube ich, eine ganze Podcast-Folge an nicht vorhandener Evidenz drüber diskutieren.
Ja, okay. Dann wollen wir das mal zurückstellen, aber zumindest wissen wir, es gibt die Möglichkeit und auch das wäre ja dann was, was nur auf die Oxygenierung wirkt und keinen Einfluss auf die Dekarboxylierung hat. Ja, also ob dem CO2 ist egal, von was es rausgepustet wird sozusagen.
Richtig.
Okay. Das heißt, wir geben gewisse Zielgrößen vor, die wir dann entweder, wir wollen VA mal so ein bisschen, sagen wir mal, rauslassen, weil es da natürlich hauptsächlich um den Blutfluss geht, aber wenn wir jetzt auf die BGA schauen, dann geben wir gewisse Zielgrößen vor, je nachdem, was der Patient für ein Problem hat und würden dann daran Gasfluss und Blutfluss einstellen. Vielleicht, dass man mal so eine Idee bekommt, wie viel Blut fließt denn da durch und wie viel Gas fließt da durch in der Regel? Was wäre so ein ganz normaler ECMO-Patient, wenn der Herr mit der COPD aus Asbach jetzt kommt? Was würdest du als initiale ECMO-Einstellung, was würdest du da wählen?
Ja, bei der Größe und dem Gewicht, wobei das wissen wir nicht, BMI.
BMI ist 48.
48, ja.
Ich sag also jetzt
ist
mal,
schon,
der ist
schon viel Mensch.
Genau.
Ja. Da wird man schon einen Blutfluss von 4 bis 5 Litern pro Minute benötigen, um die Oxygenierung ausreichend zu unterstützen. Gasfluss wird bei dem Patienten bei einem CO2 von 120 mindestens 2 bis 3 Liter initial benötigen, um das CO2 zu eliminieren. Wobei man vielleicht auch nochmal ganz interessant, in der initialen Phase sehr vorsichtig sein muss mit der Senkung des CO2s, weil natürlich viele Mechanismen sowohl an den niedrigen pH als auch an den hohen CO2-Partialdruck adaptiert sind und davon auch reguliert oder dysreguliert werden und dann Gegenregulationsmaßnahmen stattfinden. Und das ist vor allen Dingen die Perfusion und die Regulation des Gefäßwiderstandes. Und das ist tatsächlich auch im Gehirn relevant. Bei der Hyperkapnie haben wir eine Weitstellung der zerebralen Gefäße. Das heißt also, das Blutvolumen intrazerebral nimmt zu. Theoretisch kann das bis hin zur Hirndrucksteigerung führen. Und wenn wir jetzt hingehen und kurzfristig das CO2 eliminieren auf Normwerte, dann kommt es da zur Aufhebung dieser Vasodilatation und zu einer möglicherweise überschießenden Vasokonstriktion. Und das kann Chemien verursachen. Also man hat häufig Nebenwirkungen bezüglich der Gehirnperfusion, wenn man zu sehr das CO2 in der Initialphase senkt. Also wenn der jetzt mit 120 startet, würde ich da nicht auf 60 zielen in der ersten BGA, sondern da tasten wir uns langsam ran und müssen dann dem Organismus auch Zeit geben, dass die ganzen Gegenregulationsmaßnahmen auch wieder zurückgefahren werden. Das jetzt so als Exkurs.
Okay. Was würden wir, wenn man sich jetzt nochmal die beiden Patienten vorstellt, der eine mit, der andere ohne ECMO, was würden wir bei dem mit ECMO an zusätzlicher Überwachung auffahren? Was hättest du da gerne?
Blutgerinnung ist immer ein großes Problem. Das heißt also, wir würden unsere Labordiagnostik bezüglich der Blutgerinnung deutlich erweitern. Nehmen dann immer unsere Stufe 3, also das, was so standardmäßig als Gesamtpaket hinterlegt ist, und würden das noch ergänzen um weitere Analysen, zum Beispiel die Funktion und die Menge an von Willebrand-Faktor. Das wäre so eine Maßnahme, die wir ergänzen, weil mechanisch bedingt von Willebrand-Faktor beschädigt wird. Das sind Polymere und die werden einfach mechanisch zerkleinert. Das heißt also, die Menge an von Willebrand-Faktoren nimmt zu, aber die Funktion nimmt ab. Und das beides messen wir und können daraus aus dem Quotienten dieser beiden Werte ableiten, wie denn der Effekt ist und ob das relevant ist, ob man das zum Beispiel medikamentös behandeln muss. Das wäre also eine Erweiterung der Diagnostik. Dann natürlich die Hämodynamik, die muss engmaschig überwacht werden. Deswegen werden in der Regel alle unsere Patienten mit einem invasiven hämodynamischen Monitoring ausgestattet. Da kommt es jetzt ein bisschen drauf an, was die Indikation für die ECMO war. Wenn es ein Patient mit Rechtsherzversagen ist, dann auf jeden Fall eher der Pulmonaliskatheter zur Überwachung der pulmonalarteriellen Drücke und der Rechtsherzfunktion. Patienten mit ADS profitieren sehr davon, dass man das Lungenwasser monitort. Dann wäre also eher der Picokatheter das geeignete. Oftmals kombinieren wir das auch, wenn es auf beides ankommt. Also es ist nicht selten, dass Patienten sowohl ein Pulmi als auch ein Pico haben und man sich auf den ersten Blick fragt, was soll das denn? Aber da gibt es jeweils eine Berechtigung. Dann messen wir bei Patienten mit ECMO, vor allen Dingen mit VA-ECMO, die Sauerstoffsättigung, die venöse Sauerstoffsättigung im Gehirn indirekt über eine NIRS-Messung, also eine infrarotbasierte Messung der Kopfhaut im Bereich der Stirn, von der man sich zumindest in der Tendenz der Werte verspricht, dass man die Oxygenierung des Gehirns damit besser im Blick hat. Das wäre auch eine weitere Maßnahme.
Vielleicht
fällt dir noch was ein?
Ziel, also im Wesentlichen würde ich sagen, das sind die großen Unterschiede. Es gibt halt noch so ein paar Unterschiede am Bettplatz. Also dann steht halt irgendwie noch, sind ein paar Klemmen da, weil man immer Angst hat, eine ECMO-Kanüle könnte dislozieren und man würde dem Patienten, kann man sich ja lebhaft vorstellen, bei 3 Liter Blutfluss in der Minute hat man den Patienten spätestens in 2 Minuten leer gepumpt, wenn die rückführende Kanüle rausgeht. Vielleicht noch in die Richtung HB-Ziel. Würden wir das bei beiden Patienten gleich halten oder würdest du bei einem Patienten, der dann die ECMO hat, eine Indikation für einen höheren HB sehen?
Also der ECMO-Patient, der hat das höhere Blutungsrisiko und wird HB verlieren. Deswegen muss man da wahrscheinlich engmaschiger am Transfusionsziel dranbleiben. Aber prinzipiell ist die ECMO-Therapie an sich kein Trigger für ein anderes HB-Ziel bezüglich Transfusion. Das ist eher im Management unterschiedlich, dass man mehr Blutkonserven bereitstellen muss, parat haben muss für den Fall, dass es eben zu einer Blutungskomplikation kommt.
Und Stichwort Antikoagulation, du hast eben gesagt, man muss den Patienten antikoagulieren, der kann aber auch bluten und wir machen große Gerinnungen, das heißt, wir überwachen im Prinzip die Einzelfaktoren. Wo möchtest du da hin? Was wäre für dich ein sinnvolles Ziel, einmal für VA und einmal für VV?
Ja, das ist schon ein wichtiger Unterschied. Also es kommt darauf an, welches Verfahren wir verwenden und es kommt darauf an, wie hoch der Blutfluss ist. Prinzipiell sind diese Systeme heutzutage alle mit Heparin beschichtet, sodass also die Aktivierung oder die Thrombenbildung auf den Oberflächen dadurch reduziert wird. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Vorteil, sodass man nicht so wie früher in den Anfangszeiten die Patienten voll antikoagulieren muss, so wie im Herz-OP an der Herz-Lungen-Maschine, also mit einer komplett aufgehobenen Gerinnungskapazität. Das ist ein großer Unterschied im Vergleich zu früher. Und das führt dazu, dass wir die Patienten, die wir venovenös an der ECMO haben, mit einem Lungenversagen in der Initialphase, wenn die hohe Blutflüsse haben, also das Gaserisiko im Oxygenator gering ist, dann ist das Antikoagulationsziel gar nicht so weit entfernt von dem, was wir bei anderen Patienten, die immobil auf der Intensivstation liegen, auch haben. Wir richten uns in der Regel nach der PTT und da ist ein PTT-Ziel von 40 Sekunden unser Standard bei der VV-ECMO mit ausreichend hohen Blutflüssen. Wenn man dann im Rahmen des ECMO-Weanings, das können wir gleich vielleicht nochmal überlegen, wie man das macht, dazu übergehen, dass wir sukzessive die Blutflüsse zurückfahren, dann kommt man irgendwann in den Bereich, wo man ganz geringe Blutflüsse hat und das Thromboserisiko auch im Oxygenator zunimmt, sodass wir dann die Antikoagulation verstärken müssen. Und das ist vor allen Dingen dann relevant, wenn der Patient eine VA-ECMO hat. Weil da ist es ja so, dass alles das, was vom ECMO-System in den Patienten abgegeben wird, direkt in der arteriellen Strombahn landet und theoretisch zu Arterienverschlüssen, zu thromboembolischen Problemen führen könnte. Deswegen ist das Antikoagulationsziel bei einer VA-ECMO per se höher als bei einer VV-ECMO. Und auch da, je mehr Fluss man hat, umso zurückhaltender kann man sein. Und wenn man dann im Weaning nachher bei sehr niedrigen Blutflüssen angekommen ist, dann geht es hin Richtung Vollantikoagulation.
Weaning, sehr gutes Stichwort. Das heißt, wir wollen den Patienten von der ECMO entwöhnen. Ich glaube, auch da sollten wir uns primär auf die VV konzentrieren, weil es bei der VA, glaube ich, noch mal deutlich komplexer ist. Wie würdest du das angehen? Und vielleicht auch gerade da noch mal kurz, wie lang ist denn so im Durchschnitt? Natürlich ist das sehr, sehr unterschiedlich, aber wie lang ist im Durchschnitt ein Patient an so einem Verfahren? Wann kommen wir ins echte Weaning?
Ja, die Zeitdauer bis dahin ist tatsächlich sehr variabel und hängt ab von der Grunderkrankung, die zur ECMO-Indikation geführt hat. Der Patient mit der exazerbierten COPD, der wird eher länger brauchen, bis er sein Infektproblem und die Obstruktion überwunden hat. Patienten zum Beispiel mit Ertrinkungsunfall oder Aspirationspneumonie, die sind oftmals nach 2-3 Tagen schon wieder so gut erholt, was die Lungenfunktion angeht, dass man da viel frühzeitiger von der ECMO entwöhnen kann. Prinzipiell haben wir bei der VV-ECMO ja die beiden Stellgrößen Blutfluss bezüglich der Oxygenierung in Verbindung mit der FiO2 und Gasfluss bezüglich der CO2-Elimination. Meistens ist es so, dass die Oxygenierung sich früher erholt oder die Oxygenierungsstörung sich früher zurückbildet als die CO2-Eliminationsstörung. Heißt also, wir können entsprechend der BGA mit der FiO2 runtergehen, sowohl am Beatmungsgerät als auch an der ECMO, und können dann den Blutfluss reduzieren. Heißt also, wenn wir am Anfang bei einem großen, schweren Patienten, der viel Körpermasse hat und vielleicht 6-7 Liter Blutfluss braucht in den initialen Stunden oder Tagen, kann man dann den Blutfluss reduzieren auf 5-3 Liter Blutfluss und die FiO2. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo wir die Beatmung wieder umstellen auf eine ja, handelsübliche Beatmungseinstellung, so wie bei Patienten ohne ECMO-Therapie. Während wir ja am Anfang hingehen, eher hohe Druckniveaus mit niedriger Druckdifferenz und langsamen Frequenzen mit einer langen Inspirationszeit wählen, wird das entsprechend dann angepasst. Das heißt also, man reduziert die Inspirationszeit, verlängert die Expirationszeit, senkt den Piep, hebt den Spitzendruck an, erhöht damit also die Amplitude und am Ende ist man dann da angelangt, wo man bei einem Patienten ohne ECMO eben auch ist, lungenprotektive Beatmung, angepasst an den mechanischen Zustand der Lunge, also was Piep und Druckamplitude angeht. Und dann haben wir den Patienten in einer Situation, wo wir beurteilen können, ob denn die Lunge an sich alleine zurecht käme. Können wir ja nicht machen, wenn wir die Lunge quasi nicht beatmen am Anfang. Wenn wir die Lunge dann normal beatmen, können wir beurteilen, ob die Lungenfunktion ausreicht, wenn wir die ECMO-Funktion zurücknehmen. Und dann würde man den Gasfluss reduzieren, schaut dabei aufs CO2. Und wenn der Patient dann das steigende CO2 kompensieren kann durch seinen eigenen Gasaustausch und auch durch die dann wieder vermehrt einsetzende Spontanatmung, dann kann man irgendwann dann zum Punkt kommen, wo der Gasfluss ganz ausgestellt wird, zumindest zeitweise. Weil in dem Moment, wo kein Gasfluss mehr über die ECMO fließt, hat die quasi keine Funktion. Dann wird einfach Blut venös durch das System gepumpt, ohne dass was passiert. Und alles das, was man an Gasaustausch sieht, das macht der Patient alleine. Und wenn wir sehen, der Patient schafft das über eine gewisse Zeit mit null Gasfluss, bei einem niedrigen Blutfluss, mit adäquater, protektiver Beatmungseinstellung und das Ganze in einem Bereich, wo wir auch wieder Platz hätten zu eskalieren, wenn sich die Situation wieder verschlechtert, dann kann man den Patienten dekanülieren. Das heißt also, die ECMO ausschalten, Kanülen ziehen, Pflaster drauf, hätte ich jetzt fast gesagt, ein bisschen mehr ist es.
Ja. Pflaster drauf, sehr schön. Genau, ich glaube, das muss man sich nochmal vor Augen halten. Was man nicht machen sollte, du hast jetzt gerade gesagt, ECMO aus Kanülen ziehen. Man kann halt nicht den Blutfluss auf Null drehen, weil dann steht halt das Blut, es grinnt. Das, wenn man dann wieder andreht, dann pumpt man dem Patienten die Trompen rein. Das sollte man, glaube ich, tunlichst vermeiden. Und genau in dieser Situation, du hast das sehr schön beschrieben, wir sehen jetzt, wir haben auch noch wieder Eskalationspotenzial. Was wir tunlichst vermeiden wollen, ist dieses ein Re-Einbau, das würden wir ja so ein bisschen als, ja, manchmal lässt es sich nicht vermeiden, wenn halt die nächste infektiöse Komplikation kommt, aber eigentlich ist das ja was, wo man sagt, okay, man braucht zumindest, das ist halt ein schwerkranker Patient auf einer Intensivstation, wenn der mit einer 80er FiO2 klarkommt, wenn man den Gasfluss ausdreht, dann ist das vielleicht ein schlechter Zeitpunkt, die ECMO auszubauen, das ist vielleicht nochmal ganz relevant zu mitnehmen. Ja, vielleicht noch ein Punkt. Der Patient ist ja dann von der ECMO entwöhnt, aber nicht vom Respirator, sondern du hast ja gerade beschrieben, wir setzen dann den Respirator eigentlich wieder voll ein. Wie managt man den Atemweg? Also bei jemandem, der eine Aspirationspneumonie hat, wie du es gerade beschrieben hast, da kann man ja auch die Hoffnung hegen, dass der vielleicht in weiteren 2 Tagen extubiert ist. Aber jetzt der Patient mit der exazerbierten COPD wird ja vermutlich ohne Tracheotomie nicht zurechtkommen. Wann würdest du die Tracheotomie machen? Nur bei noch liegender ECMO oder nach Ausbau?
Ja, das ist auch so eine Religionsfrage und das wird auch bei dem einen Patienten so und bei dem anderen so entschieden. Prinzipiell ist es ja ein günstiger Zeitpunkt, eine Tracheotomie zu machen unter ECMO-Therapie, weil man dann die Problematik des schwierigen Atemweges oder etwaiger Komplikationen nicht so fürchten muss, denn der Gasaustausch ist ja unabhängig von dem Atemweg, den man dann da gerade wechselt. Von daher macht das schon Sinn, den Patienten an der ECMO zu tracheotomieren. Dem entgegenspricht, dass die ECMO natürlich mit Blutungskomplikationen durch Störung der Blutgerinnung einhergeht und der Patient dann bluten kann, entweder während der Tracheotomie oder auch zweizeitig am Tracheostoma, wenn dann nach einigen Tagen da die Wundheilung noch nicht abgeschlossen ist, es zu Blutungsproblemen kommt und der Patient dann auch teilweise relevant am Tracheostoma bluten kann. Also das ist so eine Abwägungssache. Es gibt für beides Pro- und Kontra-Argumente und deswegen sind wir da gar nicht so festgelegt.
Okay.
Es ist eher andersrum, dass man in dem Moment, wo Blutungskomplikationen auftreten, die ja mit der Oberfläche des Oxygenators oder des Schlauchsystems zusammenhängen, muss man überlegen, ob man das ECMO-System wechselt auf ein neues. Dann in der Situation, wo man nicht ohne zurechtkommt. Also die eine Alternative wäre ECMO-Weaning, ECMO-Ausbauen, Blutgerinnung erholt sich, dann tracheotomiert man. Oder man sagt, das ist noch nicht absehbar, dann muss man das ECMO-System wechseln. Das heißt also, das Einwegmaterial ist mal mehr, mal weniger aufwendig, aber nicht ganz ohne Risiko natürlich. Wenn man dann das System gewechselt hat, dann nimmt diese Aktivierung der Gerinnungskaskaden, die zu diesen Blutungskomplikationen führen, weil es die Hyperfibrinolyse ist meistens, die dazu führt, die nimmt dann ab, schlagartig. Dann kann sich das Ganze für 1-2 Tage so erholen, dass man dann einen guten Zeitpunkt hat für eine Tracheotomie. Also auch das ist eine Option, die wir oft wählen.
Sehr kompliziertes Management. Ich glaube, das ist allen klar, die jetzt bis hierhin es geschafft haben. Vielleicht noch einmal, als wir machen es ja selten oder fast nie, als so eine etwas andere Spielart. Theoretisch wäre ja auch denkbar, man entwöhnt den Patienten zuerst von der Beatmung und dann von der ECMO.
Mhm.
Oder man sagt, es gibt einen wachen Patienten, der ist noch gar nicht beatmet und der hat trotzdem eine ECMO-Indikation. Was wäre für dich eine Patientengruppe, wo das sinnvoll sein kann? Oder sagst du, das machen andere Zentren, ist aber eher eine Spielerei, ist bei so schwerkranken Patienten, klingt zynisch, aber ich glaube, du weißt, was gemeint ist.
Ja, also Wach-ECMO meint Patient, der spontan atmet, nicht sediert ist, nicht intubiert oder tracheotomiert ist, aber Gasaustausch über die ECMO bekommt. Das sind klassischerweise Patienten, die ein CO2-Eliminationsproblem haben. Also so einer, wie wir den hier jetzt in unserem Fallbeispiel haben, da könnte man das prinzipiell diskutieren. Patienten, die hauptsächlich ein Oxygenierungsproblem haben, zum Beispiel im schweren ARDS, die kommen dafür eigentlich nicht in Frage, weil auch die Atemmechanik angewiesen ist auf eine invasive Beatmung als Unterstützung. Also Patienten mit CO2-Eliminationsproblemen, da kann man das diskutieren, dass man die frühzeitig von der dauerhaften invasiven Beatmung entwöhnt und dann wechselt auf eine nicht-invasive Beatmung, intermittierend zum Beispiel, oder auch im Wechsel mit High-Flow-Sauerstoff zum Beispiel. Das ist denkbar, verbessert vor allen Dingen die Mobilisierbarkeit der Patienten und verhindert die ganzen Nebenwirkungen, die Beatmung eben mit sich bringt, über beatmungsinduzierte Lungenschädigung bis hin zu Inaktivierung der Atemmuskulatur und dergleichen. Und dementsprechend gibt es auch Patienten, die ein hyperkapnisches Lungenversagen haben, zum Beispiel im Rahmen von einer wiederholt exazerbierten COPD, die man primär gar nicht intubiert, sondern über eine ECMO-Therapie um die Intubation herumbringt. Da gibt es dann spezielle Konstellationen, was die Kanülentechnik angeht. Das führt jetzt wahrscheinlich zu weit, aber es gibt minimalinvasive, in Anführungszeichen, Verfahren, wo man über Doppellumenkanülen mit einem niedrigen Blutfluss, der ausreicht, um das CO2 zu eliminieren, dann entsprechend den Gasaustausch sicherstellt, dann brauchen die eine Kanüle und nicht zwei. Avalon-System zum Beispiel wäre ein Stichwort. Andere Patientengruppe wäre perioperativ in der Thoraxchirurgie zum Beispiel. Das machen wir auch gelegentlich. Patienten, die in der perioperativen Phase, wenn sie an der Lunge operiert werden, eine Unterstützung durch ECMO brauchen, die werden auch oft nach der OP primär direkt extubiert, so wie jeder andere Patient auch, kommen dann unter ECMO-Therapie auf die Intensivstation und dann wird hoffentlich zügig die ECMO entwöhnt. Das wären so klassische Konstellationen.
Dann haben wir jetzt zum Ende auch noch das, sag ich mal, das Zebra unter den Pferden gemacht. Hast du noch irgendeinen Punkt zur ECMO-Therapie, wo du sagst, das ist relativ basic und wir haben uns jetzt so in Details verrannt, dass wir den nicht vermittelt haben?
Ja, vielleicht die Frage nach dem Gesamtsetting. Das übersieht man oft und man verbindet mit ECMO-Therapie natürlich die Maßnahme der ECMO-Anlage und alles, was dann immer so ein bisschen ja, aufwendig daherkommt mit ECMO-Team, was mit Taschen und Hubschrauber irgendwo hinfährt und fliegt. Das ist aber gar nicht. Also die ECMO-Anlage an sich ist Handwerk wie alles andere, was man lernt und mit der Zeit immer besser beherrscht und die Komplikationsrate immer weiter sinkt. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Fallzahl ist entscheidend dafür, dass man dieses ganze Drumherum, was dazugehört, eben ja, häufig macht und trainiert. Und dazu zählt vor allen Dingen auch die Verfügbarkeit von anderen Fachabteilungen und Ressourcen, die notwendig sind, wenn es denn zu Komplikationen kommt. Eine ECMO, die einfach anzulegen ist und einfach läuft und nach 5 Tagen entwöhnt ist, das wünscht sich jeder. Manchmal läuft es aber eben auch anders und es kommt zu Blutungskomplikationen, Gerinnungskomplikationen, weiteren Organversagen. Und dann braucht man eben zum Beispiel den Thorax- oder Herzchirurgen, Gefäßchirurgen und man braucht eine Blutbank mit entsprechender Ressource an Transfusionskonserven oder an Gerinnungsfaktoren und auch an Diagnostik. Und das lässt sich eben alles nicht leicht handeln in einem kleinen Krankenhaus, was diese Ressourcen nicht vorhalten kann. Und deswegen ist es prinzipiell ein Verfahren, was einem Zentrum vorbehalten ist, was all diese Dinge leisten kann, die im Fall einer Komplikation eben notwendig sind, weil es eben manchmal nicht die einfache Punktion, Kanülierung, ECMO-Therapie, Entwöhnung ist.
Und da haben wir noch gar nicht über Personal gesprochen. Also
ja.
Und das ist ja auch so der große Knackpunkt. Ich glaube, man sieht das ja immer wieder in diesen ECMO-Statistiken, dass es, war ja auch über Covid groß in der Diskussion, dass es eine dreistellige Anzahl an Häusern in Deutschland gibt, die ECMO-Therapie anbieten. Ich glaube, dass es dreistellig war, da mag ich mich jetzt vertun. Und man sich so ein bisschen fragt, wie viele haben die denn von den physischen Maschinen und wie viele Therapien laufen da im Jahr? Und kann man denn mit einem Personalpool, der ja auch rotiert, da steht ja nicht immer die gleiche Pflegekraft zum Glück am Bett 24/7, sondern da braucht man ja mal mindestens 6-7 Pflegekräfte, die sich das zutrauen, denen man das zutraut und auch das entsprechende ärztliche Personal. Gibt es die denn in der Fülle, wenn man da 2 Therapien von hat? Das darf man ja auch mal fragen.
Ja, tatsächlich ist das auch bei uns der limitierende Faktor. Also es ist nicht die Anzahl der Geräte, sondern es ist die Anzahl an Menschen, die sich kümmern um den Patienten während der Therapie.
Ich habe das in der Einleitung so ein bisschen ketzerisch angeteasert, weil das ja immer über Covid die große Diskussion war, müssen die Hersteller jetzt mehr ECMOs bauen, brauchen wir mehr Pumpen? Aber ich glaube, genau das ist der Punkt. Wir brauchen im Zweifel mehr Leute, die neben dem Bett stehen und wissen, wie das Ding funktioniert und wie man eine Komplikation handelt und was man halt eben nicht machen sollte. Ich glaube, das ist, ja, ist die Wahrheit der Personalknappheit im Krankenhaus. Okay, ich glaube, das war nochmal ein sehr relevanter Punkt. Damit sind wir zufrieden, oder?
Ja.
Thomas, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir nochmal die Mühe gemacht hast, hier oben zu erscheinen. Und unseren Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, es war wieder eine etwas längere Folge, wenn ich so Richtung Uhr gucke. Aber ich fand es wieder äußerst interessant und sehr lehrreich, auch für mich jedes Mal. Und für Anregungen stehen wir jederzeit zur Verfügung, teamtimeout@ukabonn.de. Und dem Finn auch nochmal vielen Dank für die Postproduktion und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.